Heute erwartet euch eine besonders informative Folge, in der wir uns mit einem Thema beschäftigen, was vielen von euch sicher schon einmal begegnet ist, dem Sozialdienst. Und somit begrüße ich euch zu einer neuen Folge des Where Stories Podcast. Gerade für Menschen mit seltenen Augenerkrankungen beispielsweise kann die Zeit in einer Reha-Klinik nicht nur medizinisch, sondern auch organisatorisch und ja auch emotional eine echte Herausforderung sein. Doch genau hier kommt der Sozialdienst ins Spiel. In dieser Episode spreche ich mit Bianca Wodjak-Schrekel. Sie arbeitet in einer ophthalmologischen Reha-Klinik und unterstützt tagtäglich Patientinnen und Patienten bei sozialen und sozialrechtlichen Fragen. Von der Beantragung eines Schwerbehindertenausweises bis hin zur Organisation von Hilfsmitteln. Der Sozialdienst also bietet ein breites Spektrum an Unterstützungsmöglichkeiten. Heute geht es also nicht nur um praktische Tipps, sondern auch um die Frage, wie man als Betroffener selbstbestimmt bleibt oder bleiben kann und sich in einem oft komplizierten System zurechtfindet. Also bleibt dran, ich bin sicher, dass ihr aus diesem Gespräch viele wertvolle Impulse mitnehmen könnt. Los geht's und herzlich willkommen, Frau Wodjak-Schrekel. Wo finden wir Sie heute an?
Ja, erst einmal hallo und vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich ganz, ganz sehr, mein Wissen im sozialrechtlichen Kontext zu teilen. Ja, Sie finden mich tatsächlich in der ophthalmologischen Reha-Klinik im Thüringer Wald in dem kleinen Ort Masserberg. Ja, ich gehöre zum Team des Sozialdienstes in der Rehabilitationsklinik. Wir sind drei Kolleginnen, die für ca. 220 Patienten zuständig und verantwortlich sind. Und bin jetzt schon das 10. Jahr hier in Masserberg in der Reha-Klinik, habe also tatsächlich doch schon einige Erfahrungen, vor allen Dingen mit Augenpatienten auch sammeln können und sind hier auch einfach gut aufgestellt im Rahmen des multiprofessionellen Teams, was wir hier haben. Also wir arbeiten nicht nur als Sozialarbeiterinnen sehr eng zusammen, sondern vor allen Dingen auch mit unseren Fachärzten, der Augenheilkunde, mit den Optometristen, mit dem Psychologen, den Ergotherapeuten, also wirklich mit dem gesamten Team, weil natürlich die Rehabilitation als solches einen gesamtheitlichen Ansatz einfach hat, dass man wirklich eben nicht nur die medizinischen Gegebenheiten sich anschaut, wie es ja im Akuthaus so möglich ist, sondern dass wir uns eben vor allen Dingen auch die sozialrechtlichen, die beruflichen Auswirkungen der Erkrankung uns auch mal gemeinsam ansehen und versuchen einfach auch gemeinsame Lösungsstrategien hier zu entwickeln und zu erarbeiten.
Klingt sehr komplex. Sie haben es gerade auch betont, dann sind Sie ja vielleicht auch die wichtigste Schnittstelle in so einer Klinik. Es bezieht sich ja nicht nur auf Ihre Reha-Klinik, weil der Sozialdienst ist natürlich auch zu Recht, ne, aus gutem Grund auch in anderen Kliniken oder Klinikvariationen auch etabliert. Sie haben jetzt gerade schon gesagt, mit wem Sie so alles auch in Kontakt stehen und ja, welche Rolle auch so ein Sozialdienst spielt. Wie kann man eigentlich den Sozialdienst kontaktieren? Also wie bekommen Sie mit, wenn vielleicht ein Bedarf von Betroffenen, von Patienten da ist? Also wie sind die Kommunikationswege? Wer informiert wen?
Also das ist an sich von Reha-Klinik zu Reha-Klinik unterschiedlich. Da gibt es jetzt keine ganz strikte Vorgabe, wie das in Rehabilitationskliniken vonstatten gehen soll. Wir haben uns hier im Haus folgendes System einfallen lassen. Also zum einen sehen wir jeden Augenpatient im Rahmen der Anreise. Also die Patienten, die hier neu anreisen, haben an ihrem ersten Tag ganz verschiedene Aufnahmegespräche und Untersuchungen. Und dazu gehört eben auch eine Sozial- und Berufsanamnese beim Sozialdienst. Na, das ist der erste Zugangsweg und aus diesem Gespräch nehmen wir natürlich schon ganz viele wichtige Informationen auf und können dann auch eine erste Einschätzung auch einfach schon mal geben. Diese Daten des Aufnahmeprozesses werden dann alle in einem sogenannten Rehabilitationsteam noch einmal besprochen und auch bewertet. Und aus diesem Team werden dann Einzelberatungen dann verordnet. Das heißt, die Patienten bekommen dann bei Bedarf eben einen sozialrechtlichen Beratungstermin bei uns, der ja, unterschiedlich lang einfach sein kann. Ne? Es gibt Patienten, die sind 30 Minuten bei uns und da sind die Fragen geklärt. Es gibt natürlich auch wesentlich komplexere Fälle, die dann 2-3 Stunden Beratungszeit bei uns bekommen. Nicht am Stück, aber zumindest eben im Reha-Verlauf dann auch unterteilt. Also das ist die erste Variante. Die zweite Variante ist die, dass wir wöchentlich eine offene Sprechstunde anbieten, also quasi eine Zeit freigeben, in der die Patienten und Patientinnen sich ohne Termin an uns wenden können mit ihren Fragen. Das wird auch sehr gerne und regelmäßig auch genutzt. Und auch da habe ich als Sozialarbeiterin die Möglichkeit, auch nochmal einen Einzeltermin zu verordnen. Gerade wenn wir jemand haben, der sich mit Fragen zum Schwerbehindertenrecht sich an uns wendet und ich merke, ich brauche da wirklich einen etwas längeren Beratungszeitraum, habe ich für mich auch die Möglichkeit, einen Termin zu verordnen. Ja, sodass wir dann wirklich auch individuell ins Gespräch kommen können. Daneben bestehen aber natürlich auch Gruppenveranstaltungen. Also das heißt, dass wir eben auch Seminare zum Beispiel durchführen, indem wir so ganz grundsätzliche sozialrechtliche Themen einfach an eine größere Patientengruppe schon weitervermitteln. Und natürlich bestehen auch da die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Also auch darüber haben die Patienten und Patientinnen Möglichkeit, ihre Fragen natürlich zu stellen. Also das sind an sich so diese klassischen Zugangswege bei uns im Haus.
Also sehr niederschwellig, ist natürlich ganz, ganz wichtig. Und auch gerade zur Aufnahme, ne, wenn da vielleicht auch schon ein Status aufgenommen wird, das wird sich ja vielleicht auch über die Zeit auch verändern. Von daher ein sehr gutes Beispiel, dass Sie eine Sprechstunde etabliert haben. Und wenn Sie jetzt mit den Patientinnen und Patienten im Gespräch sind, welche Themen stehen dann da besonders im Fokus, die vielleicht seitens der Patienten oder Patientinnen kommen? Geht es eher um die Nachsorge, aber auch um finanzielle Aspekte oder auch Hilfsmittel, könnte ich mir sehr gut vorstellen, auch im Bereich der seltenen, Klammer auf, Klammer zu, Augenerkrankung?
Also die Themengebiete sind sehr, sehr vielfältig. Das muss ich einfach sagen. Und im Laufe der letzten Jahre sind die Themen doch auch zunehmend komplexer geworden tatsächlich. Aber Hauptthemen in der medizinischen Reha sind vor allen Dingen das Schwerbehindertenrecht, dann das Thema Pflegebedürftigkeit, Pflegegrad, weiterführende Hilfen der häuslichen Versorgung. Dann haben wir das Thema berufliche Situation, ganz klar, ja, also Fragen, wie kann es beruflich für mich weitergehen, was gibt es für Alternativen, was gibt es für Unterstützungsmöglichkeiten, natürlich auch hier im Hinblick auf das Thema Hilfsmittel. Das macht auch tatsächlich den Schwerpunkt unserer Arbeit mit den ophthalmologischen Patienten auch aus. Es gibt aber auch Fragen zu finanziellen Themen, rentenrechtliche Fragen, die wir gerne mit bearbeiten und beantworten. Also es ist wirklich ein großes Spektrum, was wir Tag ein und Tag aus mit den Rehabilitanten dann besprechen und versuchen eben dann auch von hier aus schon Lösungen einzuleiten beziehungsweise eben schon wichtige Schritte für den Nachgang zu etablieren im Rahmen von Antragstellungen, Kontaktanbahnungen. Da versuchen wir schon auch nach unseren Möglichkeiten, auch unter Berücksichtigung der Datenschutzgrundverordnung, da entsprechend Hilfestellungen anzubieten, je nach Bedarf. Ja, das ist natürlich ganz klar, weil ganz wichtig ist tatsächlich die soziale Arbeit, ist dazu da für die Hilfe zur Selbsthilfe. Das ist einfach unser Paradigma. Wir möchten schon ganz gerne, dass die Patienten befähigt werden, auch ihre Leistungen selbst in die Wege zu leiten, zu beanspruchen und so weiter. Aber wir helfen ihnen eben dabei. Ja, wir sind keine Fürsorgestelle. Ja, das ist nicht die Arbeit der sozialen Arbeit, sondern wirklich eher beratend, informierend, unterstützend, begleitend. Das ist so das, was wir dann tatsächlich machen.
Und das deckt sich ganz wunderbar mit den Aussagen von Professor Dr. Kuhnert, die ja auch in meinem Interview gesagt hat, also diese Hilfe zur Selbsthilfe, diese Etablierung von Unterstützungsmöglichkeiten, ja, um auch da die Lösung zu etablieren, damit es muss ja nicht alles schlechter werden oder schlecht ausgehen, sondern auch wieder, und sie hat auch ganz tolle Beispiele genannt, dass einige wieder in den Beruf zurückgeführt werden konnten, erfolgreich, wo es vorher gar nicht so klar war, ja, wo es auch vorher gar nicht so kommuniziert wurde und der Patient auch gar nicht wusste, dass es durchaus möglich ist. Und das war wirklich sehr inspirierend zu wissen und natürlich auch ein perfekter Grund, auch hier im Podcast darüber zu sprechen. Sie haben gerade schon auch gesagt, also dass Sie die ersten Lösungswege oder Lösungen in die Wege leiten. Jetzt würde ich aber einfach mal fragen, das können Sie ja nicht alles alleine machen, oder? Wenn ich daran denke, Anträge stellen oder beraten und schon mal Adressen zur Verfügung stellen. Also Sie müssten sich ja auch an andere Organisationen wenden. Mit wem haben Sie so im Alltag denn zu tun, wenn es da um diese Anträge geht? Sie haben schon von der Schwerbehinderung gesprochen. Ja, ja, was ist so Ihr, was sind Ihre Arbeitsmaterialien oder Arbeitskontakte auch, ja?
Das ist eine spannende Frage. Also gerade bei den Personen, die schwere Augenerkrankungen haben, deutlichen Visusverlust haben, vielleicht auch eben erblindet sind, da sind es tatsächlich wir, die dann auch die Anträge mit den Personen dann auch ausfüllen, ja, und eben wirklich auch wegschicken. Sie haben aber recht, wir können nicht alles machen, ja, was dafür reicht meine Zeit nicht, meine Kapazitäten auch nicht, sodass wir dem Patienten im Regelfall immer auch die Beratungsstellen der ergänzenden unabhängigen Teilhabeberatung mitgeben, also die EUTBs, die es ja mittlerweile überall flächendeckend in der Bundesrepublik Deutschland tatsächlich gibt. Diese Beratungsstellen haben sich einfach hervorragend etabliert, weil die wirklich auch zum großen Teilhaberecht unverbindlich beraten, also auch wirklich unabhängig von den Kostenträgern, unabhängig von Einrichtungen. Ja, und die eben wirklich auch das große Teilhabespektrum im Blick haben. Also nicht nur Teilhabe am Arbeitsleben, ne, für die Berufstätigen, sondern eben beispielsweise auch für Schüler, Studenten das Thema Teilhabe an Bildung. Ja, was gibt es da für Leistungen? Aber auch Thema Teilhabe am sozialen Leben, vor allen Dingen dann auch für Senioren und Seniorinnen. Also da verweisen wir schon sehr, sehr oft an diese Beratungsstellen, geben dann auch Kontakte natürlich mit, ja, dass man wirklich dem Patienten sagen kann, okay, im Nachgang wenden Sie sich ruhig an diese Beratungsstelle. Aber weil Sie gefragt haben, mit wem arbeiten wir zusammen? Also wir arbeiten natürlich ganz eng mit der Rentenversicherung zusammen, weil der Hauptkostenträger für medizinische Reha-Leistungen ist einfach die Deutsche Rentenversicherung. Und mit denen arbeiten wir sehr, sehr eng zusammen. Sowohl im Bereich Antragstellung, Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben, also wenn es um berufliche Unterstützungsleistungen geht, aber eben auch im Bereich der Nachsorgeleistungen, ne? Reha, Sport, Irina, Irina, wie auch immer. Das ist ein wichtiger Kontakt. Zweiter Kontakt sind die Krankenkassen. Gerade bei den Patienten im fortgeschrittenen Alter, wenn es eben auch um Antragstellung Pflegebedürftigkeit geht, Antragstellung Haushaltshilfe, ne? Also auch da versuchen wir wirklich auch in Austausch mit den Krankenkassen aufzutreten. Dann arbeiten wir auch teilweise mit den Integrationsfachdiensten zusammen, beziehungsweise die Integrationsfachdienste sind ja, ja Stellen für Menschen mit Behinderungen, die bei beruflichen Problemen einfach auch ein ganz wichtiger Ansprechpartner sein können. Auch da versuchen wir, Kontakte zu vermitteln und weiterzugeben. Wir arbeiten auch eng mit den Berufsförderungswerken zusammen, die sich vor allen Dingen auf Menschen mit Sehbehinderung spezialisiert haben. Das müssten sie tatsächlich so an sich die Hauptkostenträger gewesen sein, ja, genau.
Das sind ja auch eine ganze Menge, ja. Da kann ich mir sehr gut vorstellen, dass Ihr Tag sehr gut gefüllt ist. Wie wichtig ist es denn Ihrer Meinung nach für die Rehabilitanten, so nennen Sie sie, sich mit dem Thema Schwerbehinderung auch erstmal auseinanderzusetzen? Das ist wahrscheinlich kein Thema, was man gerne auf dem Tisch hat. Also Sie wahrscheinlich nicht, aber auch die Patienten und oder Betroffenen vor allem schon gar nicht.
Also wir nutzen tatsächlich einen Einführungsvortrag zum Thema Schwerbehindertenrecht für die Rehabilitanten, der auch standardmäßig auf den Therapieplänen auch erscheint. In diesem Vortrag versuchen wir tatsächlich so die ersten Barrieren einfach abzuschaffen. Ja, also dahingehend, dass wir auch erst einmal erläutern, was überhaupt eine Behinderung im Sinne des SGB 9 eigentlich darstellt. Ja, weil für viele ist das Wort Behinderung ja negativ belegt. Ja, und man denkt an, wenn man über Behinderte nachdenkt, immer an diejenigen mit kognitiven Einschränkungen, ne? Personen, die eben im Rollstuhl sitzen oder wer es auch immer. Aber der Gesetzgeber hat das Wort Behinderung eigentlich ganz offen definiert, ja, indem er eben sagt, eine Behinderung liegt vor, wenn es eine Abweichung vom lebensaltertypischen Zustand gibt. Ja, und das kann ganz, ganz vieles einfach sein. Ne? Mhm. Wirklich ganz verschiedene Dinge. Und da versuchen wir wirklich einfach im Rahmen des Vortrages so für viele Patienten ja so die erste Hürde einfach mal zu nehmen. Na, und einfach mal drüber nachzudenken, Mensch, könnte das vielleicht bei mir tatsächlich vorliegen. Was eben oftmals auch das Problem darstellt, ist, dass viele denken, okay, ich habe jetzt die Diagnose, also bin ich behindert. Nee, eben nicht. Das ist das Problem, weil die Diagnosestellung oder die Erkrankung als solches oftmals überhaupt nicht im Schwerbehindertenrecht berücksichtigt wird. Ja, das heißt, auch klassischerweise die Augenerkrankung als solches wird zu einer Feststellung im Schwerbehindertenrecht gar nicht führen, sondern es geht eher um die Fragestellung, wie sieht denn der Betroffene durch diese Erkrankung? Ja, wie ist denn die Sehleistung? Ja, und man nutzt zur Feststellung im Schwerbehindertenrecht tatsächlich den Visus, also die Sehschärfe und das Gesichtsfeld und mehr nicht. Ja, das heißt, mangelnde Fahrtauglichkeit, eingeschränkte Lesefähigkeit, Nachtblindheit, das Erkennen von Farben, all solche ganz rudimentären Dinge, alltäglichen Dinge, werden leider momentan zur Feststellung im Schwerbehindertenrecht nicht berücksichtigt. Ja, ob das immer kommen wird, wir können es nur hoffen, aber das ist so ein bisschen der Knackpunkt. Aber ich bin tatsächlich der Meinung, dass wenn eine Behinderung vorliegen könnte oder auch tatsächlich vorliegt, dann ist es unsere Verpflichtung, die betroffene Person darüber aufzuklären und auch über die Ansprüche aufmerksam zu machen, weil in den meisten Fällen hat man sich das ja nicht ausgesucht, ne, dass man diese Behinderung hat, sondern sie ist einfach da. Ja, sie kam, wie auch immer. Und nun geht es halt um die Frage, okay, was habe ich denn aber für rechtliche Ansprüche? Ja, was kann ich denn aber trotz dieser gesundheitlichen Einschränkungen für Unterstützungsleistungen in Anspruch nehmen? Deswegen nutzen wir wirklich dann auch die Einzelberatungen, um darüber aufzuklären. Obwohl ich sagen muss, dass auch viele, viele Rehabilitanten auch einfach sehr dankbar sind, dass wir das ansprechen, über die Ansprüche aufklären. Und ein Großteil kommt wirklich auch genau mit dieser Frage zur Feststellung eben auch zu uns.
Gibt es vielleicht noch weitere Mythen, nicht nur vielleicht bezogen auf die Schwerbehinderung, sondern im Sozialdienst, die Sie so widerlegen müssen? Oder gibt es irgendwie so eine Top-3-Fragen, die Sie immer gestellt bekommen? Mit Sicherheit könnte ich mir das vorstellen.
Okay, also klassische Mythen bei uns, Top 3. Bleibe ich kurz beim Schwerbehindertenrecht. Viele gehen davon aus, mit einem Schwerbehindertenausweis brauche ich nicht mehr arbeiten gehen. Oder Schwerbehinderte sind nicht mehr in der Lage, Vollzeit zu arbeiten oder sind eben nur noch eingeschränkt leistungs- und belastungsfähig. Das stimmt nicht. Die Schwerbehinderung als solches gibt keine Aussage über die berufliche Leistungsfähigkeit. Ich kenne eine Vielzahl von Personen, die einen Grad der Behinderung von 100 haben, na, die trotzdem ihre 40 Stunden Vollzeit arbeiten gehen, ohne Probleme. Na, mit vielleicht Hilfsmitteln am Arbeitsplatz, mit Sicherheit, gerade wenn es bei Augenpatienten geht. Aber das ist ein großer Irrtum, der da ganz oft tatsächlich besteht. Zweiter Irrtum ist tatsächlich, dass viele Patienten und Patientinnen davon ausgehen, wenn ich doch meinen bisherigen Beruf nicht mehr verrichten kann, dann bekomme ich von der Rentenversicherung eine Erwerbsminderungsrente. Nein, auch das ist nicht so, weil tatsächlich die Erwerbsminderungsrente als finanzielle Leistung der deutschen Rentenversicherung erst übernommen wird, wenn das Leistungsvermögen auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt nicht mehr als 3 Stunden besteht. Das heißt, im Hinblick auf die Erwerbsminderungsrente ist es vollkommen egal, ob ich in meinem bisherigen Beruf noch mehr als 3 Stunden arbeiten kann oder nicht, sondern es ist die Fragestellung, kann ich überhaupt noch irgendwas arbeiten, mehr als 3 Stunden pro Tag? Ja, das heißt, vielleicht noch ein kurzes Beispiel, wenn das okay ist. Wenn wir jetzt einen Dachdecker haben, der einäugig wird, Grund sei jetzt erstmal egal, dann heißt es, dieser Mensch darf nicht mehr aufs Dach. Ne? Das Unfallrisiko ist viel zu hoch, sturzgefährdet und so weiter. Das heißt, natürlich kann er seinen bisherigen Beruf als Dachdecker nicht mehr ausführen. Es gibt aber Berufe, die ich einäugig machen kann. Die gibt es. Ja, das heißt, der Dachdecker wird keine Erwerbsminderungsrente bekommen aufgrund seiner Einäugigkeit. Das würde ich auch so genauso sagen. Ja, und das ist eben ein zweiter Punkt, den wir immer wieder auch diskutieren und besprechen, der auch auf ganz viel Unverständnis bei den Patienten natürlich auch dann führt. Aber da gibt es auch ganz klare gesetzliche Regelungen, SGB VI, die wir eben dann auch einhalten müssen. Ja. Drittens, weil Sie nach 3 Mythen gefragt haben, viele gehen davon aus, ich habe einen Anspruch auf Pflegeleistungen oder ich bin pflegebedürftig, wenn ich meinen Haushalt nicht mehr selbstständig verrichten kann. Auch das stimmt nicht. Die selbstständige Haushaltsführung oder die Möglichkeit, meinen Haushalt selbst noch führen zu können, wird im Rahmen der Pflegebegutachtung überhaupt nicht abgefragt. Ja, also für das Vorliegen einer Pflegebedürftigkeit müssen tatsächlich andere Faktoren vorliegen. Ja, auch das ist etwas, was wir ja immer wieder gerne auch diskutieren beziehungsweise dann eben auch vermitteln müssen.
Das ist eine gute Top 3. Hätte ich gar nicht so erwartet, dass das so aus Ihnen heraussprudelt, aber das sind auch also berechtigte Mythen, ne? Weil woher soll man das auch wissen?
Das ist eine sehr spannende Frage, aber das zeigt halt eben auch den Mehrwert der Reha. Ja, dass eben Rehabilitation einfach wirklich eine multiprofessionelle Behandlung einfach anbietet. Ja, und Das schätzen auch unsere Rehabilitanten hier sehr, sehr deutlich, ne? Dass sie eben nicht nur eine top-medizinische Versorgung hier haben, auch Untersuchungen haben, die sie ihr ganzes Leben noch nicht gehabt haben teilweise, die Optometristen hier bei uns, die sich einfach wirklich unglaublich viel Zeit nehmen, um auch hier den Hilfsmittelbedarf nochmal zu erheben im Hinblick Brillenversorgung, Linsenversorgung und so weiter. Ja, die Ergotherapeutin, die vor allen Dingen dann sich auch solche Dinge wie Gleichgewicht, Koordination und so weiter, nicht sich sowas anschauen. Also das bringt halt einfach die Reha als solches mit sich, dass man die Möglichkeit hat, als betroffene Person wirklich mit verschiedenen Disziplinen in Austausch zu treten, na, um einfach multiprofessionell da behandelt zu werden. Das findet man so außerhalb der Reha, glaube ich, eher weniger. Bin ich ganz ehrlich. Was viele nutzen, was wir auch wissen, sind tatsächlich die Beratungsmöglichkeiten über die Blinden- und Sehbehindertenvereine. Ja, es gibt ja den Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverband und in jedem Bundesland gibt es 1 oder 2 Landesverbände, die, so hoffen wir, eine entsprechende Beratung auch durchführen oder die zumindest dann an die Beratungsstellen weiter vermitteln können. Ne? Die EUTB habe ich schon erwähnt, ja, die zum großen Teilhaberecht einfach informiert berät und eben auch Anträge auch einleiten kann. Dann haben wir noch in Deutschland 2 große Sozialverbände, die auch eine sozialrechtliche Beratung und Betreuung auch anbieten. Auch die kann man natürlich kontaktieren im Hinblick auf diese sozialrechtlichen Fragen. Wenn es um das Thema Pflegebedürftigkeit geht, verweisen wir auch sehr gerne auf die Pflegestützpunkte, die es in vielen, vielen Bundesländern gibt, die oftmals auch unverbindlich von den Krankenkassen zum Thema Pflege, Pflegebedürftigkeit, Pflegeleistungen beraten und informieren. Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales hat ein Bürgertelefon, das kennen ganz, ganz wenige. Das ist quasi eine telefonische Kontaktmöglichkeit. Da kann man sich zum Thema Rente, Unfallversicherung, Arbeitsrecht, Teilzeit und so weiter eben auch unverbindlich telefonisch beraten lassen, kostenlos. Auch das ist quasi möglich. Für Patienten mit einer Krebserkrankung empfehlen wir auch gerne die Deutsche Krebshilfe, Deutsche Krebsgesellschaft, die auch viel auch online mittlerweile anbietet, ja, Informationsveranstaltungen und so weiter. Also es gibt schon eine Menge, also eigentlich eine Vielzahl, ne, von Beratungsmöglichkeiten. Man muss sie nur kennen. Und das ist die Krux an der Geschichte, ja.
Nun würde ich gerne zum Schluss noch mal eine Frage stellen, weil wir sind ja hier im Rare Stories Podcast, ob Sie vielleicht auch unterschiedliche Herausforderungen erkennen oder ob es da einen Unterschied gibt zwischen den Herausforderungen von den Rehabilitanten mit seltenen Erkrankungen oder nicht seltenen Erkrankungen. Wie erleben Sie das?
Also für mich als Sozialpädagogin spielt die Erkrankung erstmal keine Rolle, ne? Sondern für mich ist es tatsächlich wichtig zu wissen, welche Beeinträchtigung hat diese Person? Welche visuelle Beeinträchtigung besteht? Welche körperliche Beeinträchtigung besteht? Und was macht diese Beeinträchtigung mit der Person im Alltag? Also welche Unterstützungsbedarfe ergeben sich aus diesen Beeinträchtigungen? Das heißt, wenn Sie mich fragen, gibt es da einen Unterschied zwischen dem Patienten mit seltenen Erkrankungen oder nicht, kann ich Ihnen sagen, das spielt für mich, für meine Arbeit keine Rolle. Ja, das ist vielleicht bei den Augenärzten und auch bei den Optometristen sicherlich nochmal was anderes. Aber ich als Sozialarbeiterin betrachte nicht die Erkrankung, sondern ich betrachte, welche Beeinträchtigung liegt vor. Und natürlich ist es so, dass jemand, der frisch erblindet ist, der natürlich einen ganz, ganz anderen Unterstützungsbedarf hat, auch einen umfangreicheren Unterstützungsbedarf hat, als jemand, der einäugig ist. Das ist ganz klar. Ja, und bei jemand, der erblindet ist, müssen wir auch sicherlich oder nehmen wir uns einfach auch viel, viel mehr Zeit für die jeweiligen Antragstellungen. Ja, weil jemand, der blind ist, hat einen Anspruch auf einen Schwerbehindertenausweis, der hat Anspruch auf Blindengeld. Dann geht es um die beruflichen Fragen, Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben. Dann geht es vielleicht auch erstmal um einen Pflegegrad, der befristet sein kann. Das heißt, das allein sind schon 4 Anträge, na, die ich dann bei Bedarf mit den Versicherten tatsächlich dann auch stellen kann oder mit den Rehabilitanten tatsächlich stellen kann. Bei jemand, der einäugig ist, habe ich das Thema Pflegebedürftigkeit mit hoher Wahrscheinlichkeit erstmal nicht. Das heißt, das ist schon mal ein Antrag weniger. Der wird auch kein Blindengeld bekommen. Das heißt, auch das ist ein Antrag weniger. Ne? Und oftmals sind ja die Rehabilitanten fähig, dann auch die Unterlagen, die Antragsformulare auch selbst auszufüllen. Das heißt, hier habe ich vom zeitlichen her schon einen ganz anderen Aufwand als jemand, der eben erblindet ist. Ne? Also da merken wir schon Unterschiede, aber nochmal, da geht es nicht um die Erkrankung, ja, sondern wirklich um die Frage, was liegt für eine Behinderung vor, welche Beeinträchtigung liegt vor, und dann schaue ich mir das einfach ganz individuell an und ich kann eben dann auch individuell entscheiden, auch noch im Gesprächsverlauf, was wir hier tun und was wir nicht tun.
Das war super aufschlussreich, also auch nochmal aus Ihrer Perspektive zu hören, deswegen finde ich total toll, dass Sie heute auch hier zu Gast waren und uns ja komplett abgeholt haben mit so vielen wichtigen Informationen. Das war wirklich sehr, sehr hilfreich. Also erstmal vielen, vielen Dank dafür, Frau Wojciak-Schreckel.
Sehr, sehr gerne.
Vielen, vielen Dank für das Gespräch und ja, seid auch nächsten Monat wieder mit dabei beim Rare Stories Podcast, der Podcast für seltene Erkrankungen, für Betroffene, für Interessierte und für alle. Bis dann.